Wenn Steuerrechtler recherchieren, dann wollen die bestimmte Sachen irgendwie finden, dann wollen die ein bestimmtes Rechercheergebnis haben. Und das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, dass es denen jemand liefert.
Und jetzt sag mal, Claude kennt ja jeder, ChatGPT, es nutzen viele, geben da Sachen ein, aber da ist man ja nicht immer sicher, ob es 100% richtig ist. Da gibt es Halluzinationen. Bis wie weit kann man aktuell diese KI-Systeme nutzen?
Also ich höre kaum noch jemanden, der sagt, ChatGPT ist super gut. Da sind die Leute, glaube ich, ein bisschen kritischer, weil sie es als sehr blumig empfinden.
Willkommen beim Steuertech-Podcast, heute mit Tim Großhaupt, Gründer von TaxGraph, war aber Steuerberater, wird vielleicht wieder Steuerberater, total spannende Story. Freue mich total, Tim. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Tim, 36 Jahre alt, ich habe mal Steuerverwaltung studiert beim Finanzamt Esslingen damals. Weggekommen von der Steuer, habe nur noch nebenher so ein bisschen in der Steuer gearbeitet und dann noch was anderes studiert, Medienwirtschaft. Und habe dann aber noch das Steuerberaterexamen gemacht. Und nachdem ich das fertig hatte, bin ich dann sehr schnell eigentlich ins Tech abgerutscht und habe bei einer App für Steuererklärung angefangen und bin dann eigentlich auch immer so an dieser Schnittstelle geblieben zwischen Steuern oder Recht und Tech.
Ja, spannend. Und sag mal, nur so geschrieben, war das für dich einfach die Prüfung oder musstest du doch schon mit die anderen auch ein bisschen büffeln? Ist ja schon ein harter Tobak, 2 Tage Prüfung plus mündliche.
Also ich weiß noch ganz genau, dass ich damals gesagt habe, dass ich es nicht, wenn ich es nicht bestehe, schreibe ich es nicht nochmal. Weil das einfach zu, also das fand ich schon sehr anspruchsvoll. Ich habe es dann auch gemerkt, ich habe so ein, straight nach der Prüfung habe ich so einen richtig schlimmen Hexenschuss bekommen und dieser ganze mentale Stress ist da von mir so runtergefallen und deswegen, ich fand es schon extrem anstrengend. Aber ja, jetzt fühlt es sich so an, als hätte ich das eben auch mal irgendwie geschrieben und bin natürlich irgendwie stolz drauf, dass ich das geschafft habe, aber hab mir dann so neue Baustellen wieder gesucht, die ich jetzt irgendwie beacker. Deswegen super, dass es geklappt hat, aber es ist jetzt sozusagen eine gute Marke, so ein gutes Personal Brand, aber mehr im Moment auch nicht.
Und sag nochmal zum Verständnis, du musstest den Titel quasi abgeben, weil du jetzt was Gewerbliches oder weil du ein Tech-Tool baust, aber man kann das auch wiederbekommen, wenn man dann doch wieder auf die andere Seite wechseln will?
Ja, genau. Also du kannst Steuerberater haben so Berufspflichten und denen musst du nachkommen. Und wenn du denen nicht nachkommst, dann darfst du den Titel nicht haben. Und eine Berufspflicht ist zum Beispiel Unabhängigkeit. Und ich habe jetzt bei meinem letzten Job schon nur noch im Product Management gearbeitet. Und da darfst du einfach den Titel nicht haben. Und dann war es halt für mich, okay, möchte ich einen Job machen, der irgendwie interessant ist und der mich weiterbringt oder möchte ich diesen Titel haben? Und weiter ins Versorgungswerk einzahlen und sowas, das ist dann immer ganz wichtig. Und da war für mich dann schnell die Entscheidung, dass ich diesen Titel so nicht brauche. Und du kannst den dann ablegen und bekommst den dann auch wieder. Also du musst dann, das Ablegen ist auf jeden Fall so ein Zweizeilerbrief, den man...
So wie wenn du aus der Kirche austrittst.
Ja. Ah, aber der Unterschied ist, du musst da nicht auftauchen. Du kannst einfach den Brief hinschicken. Bei der Kirche musst du ja zum Standesamt hingehen und... letztens hat ein Freund mir erzählt, muss irgendwie so 2 oder 3 Monate warten. Ja. Das muss bei der Steuerberaterkammer nicht, da geht es ziemlich schnell. Ich hoffe, dass das Wiederbekommen auch so einfach ist, also auch nur ein Zweizeiler. Aber der ruht dann sozusagen.
Ja, okay. Ja. Verstanden. Und dann spannend, du hast also in der Steuerberatung gearbeitet, du hast mal ein Buch rumgemacht, du hast mal einen Jahresabschluss gemacht und dann hast du es einmal gemacht und gesagt, okay, jetzt baue ich irgendwas, was das automatisiert oder was das Leben von mehr Menschen einfacher macht oder wie kam die Überlegung? Oder hattest du immer schon gedacht, ich bleibe im Tech, aber ich will auf jeden Fall dieses fundamentale Wissen haben, damit ich einfach in der Industrie besser arbeiten kann?
Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das mal sehen. Ich glaube, meine Eltern haben mich da reingetrieben, mein Vater ist Fachanwalt für Steuerrecht. Der wird jetzt wahrscheinlich traurig sein, wenn er das hier irgendwann sieht. Aber der hat mir gesagt, so, Mensch Junge, wenn du was Gescheites machen willst, dann machst du Steuerrecht. Und dann habe ich das gemacht und das hat auch alles gut geklappt. Dann, wie gesagt, bis zum Steuerberaterexamen hat alles hingehauen. Aber ich habe mich, wie gesagt, ich habe Medienwirtschaft studiert und habe mich eigentlich für andere Sachen interessiert. Und auch beim Steuerrecht hat mich dann relativ schnell der Gedanke gepackt, als Steuerberater, oder so habe ich das immer wahrgenommen, da kümmerst du dich um das Mandantenwohl. Und wenn du sehr solvente Mandanten hast, hast du ein paar Mandanten, dann schaust du, dass es für die läuft. Mich hatte aber immer interessiert, okay, wenn man irgendwie Technologie versucht zu skalieren und Steuerrecht sozusagen vielen Leuten zugänglich zu machen, wie vielen Leuten kann man dann eigentlich helfen? Und der Gedanke war einfach interessanter für mich. Und ich hatte dann ich weiß noch, ich habe als Steuerberater gearbeitet und habe dann geschaut, ob es Startups gibt, die sich mit Steuerrecht beschäftigen. Und da habe ich damals dann Steuerbot gefunden und habe da angefangen und fand diese Idee total toll, dass man einer riesigen Zahl von Menschen hilft und ganz oft das auch Menschen sind, die beim Steuerberater gar nicht angenommen werden. Also die kommen da hin und dann sagt der Steuerberater, okay, dieses Mandat ist eigentlich zu klein für mich, das kann ich gar nicht betreuen. Und da ist Technologie halt ein super Hebel. Ne? Diese App, die wird dann tausendfach und hunderttausendfach genutzt. Und Leute können einfach ihre Steuererklärung machen, die davor keinen Zugang dazu hatten. Und die Idee hat mich dann total gecatcht. Die hat mich da 5 Jahre komplett getrieben. Ich fand das super interessant, weil alle immer sagen, ja, Steuerrecht ist so trocken. Und ich empfinde es auch, also ich kann das total nachvollziehen. Aber da lernt man relativ schnell, dass das eben nicht der Fall ist, weil wenn du jemanden zu Steuern, also wenn du fragst, wie findest du Steuern, dann hört man nie eine trockene Antwort. Da sagt niemand so, da habe ich keine Meinung dazu. Sondern die Leute sind krass wütend, die verstehen es nicht, sind überfordert, ängstlich. Und so mit dieser Technologie und das zum Beispiel in der App zu verpacken, gibt einem immer die Möglichkeit, das zu gestalten. Also wirklich ein gutes Erlebnis daraus zu machen. Und ich glaube, so Software und Technologie gibt am Schluss dann genau diese Möglichkeit, da wirklich das neu zu gestalten und den Leuten ein ganz anderes Gefühl für dieses doch mitunter trockene Thema zu geben.
Okay, spannend. Und dann hatte Johannes von der Q2 Steuerberatung, eine Kanzlei, mit der wir zusammenarbeiten, hatte, glaube ich, mit dir gesprochen und war dann ganz euphorisch und hat gesagt, hier, der Tim, mit dem musst du sprechen, TaxGraph ist the new big thing. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und fand es total spannend. Erzähl doch mal einmal kurz nochmal, bevor wir dann auf TaxGraph eingehen und was ihr genau macht, ein bisschen deine Gründergeschichte. Wie ist das dann vom Festgehalt auf einmal anzufangen, von null irgendwas zu bauen? Ist ja immer ein mutiger Schritt und wir sind in Deutschland, glaube ich, noch nicht so gut aufgestellt, dass wir genug Gründer haben. Deswegen vielleicht irgendwas Inspirierendes, wie du gegründet hast, warum du gegründet hast.
Also ganz ehrlich, ich finde es auch, also das ist natürlich unangenehm, da aus der Festanstellung in die Gründung und ich finde, die Unsicherheit ist so das Unangenehmste, also nicht zu wissen, ob man da was baut, was einen Mehrwert hat. Und also ich glaube zum Beispiel an diese Vision, aber trotzdem reflektiert man ja ständig drüber. Das finde ich extrem fordernd. Das hast du natürlich so in einem Job, glaube ich, nicht oder viel weniger. Aber wie ist es dazu gekommen? Der letzte Job, den ich hatte, war beim Verlag CH Beck und da habe ich als Product Owner gearbeitet für den Backchat. Das war so ein, das ist ein KI-Chat-Produkt. Und hauptsächlich für Juristen. Und das haben wir dort gebaut und es war auch spannend. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, so wie die Verlage das gerade machen, bauen sie sozusagen diese Chat-Produkte auf dem Business-Model, wie sie es jetzt seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten gemacht haben. Die sind zum Teil super alt, diese Verlage. Das war das eine, was ich gedacht habe. Okay, irgendwie baut man da auf sozusagen einem Fundament, das vielleicht noch nicht ganz passt, was Neues auf. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und das zweite war, dass ich dann wieder zu diesen Steuerberaterwurzeln zurück bin und gedacht habe, komisch, weil was ich da bei den Juristen höre, das hat eine Schnittmenge mit den Steuerberatern, aber die Steuerberater ticken auch irgendwie ein bisschen anders, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich mit meinem Mitgründer darüber gesprochen. Am Anfang hat es halt, ich glaube, so wie viele Gründungen sind, so ein bisschen als verrückte Idee angefangen und so, komm, wir probieren mal irgendwie, ob da was funktioniert. Und der hat dann irgendwann Druck gemacht. Also der hat gesagt so, okay, ich finde die Idee cool, wir machen das jetzt. Und da habe ich dann gedacht, okay, 36, wenn ich jetzt, wann dann? Also so eine richtige so letzte Chance Romantik. Ich weiß gar nicht, ob das so nötig ist mit 36, aber so habe ich das damals, oder so habe ich das empfunden. Und dann haben wir losgelegt und haben einfach gesagt, okay, wenn Steuerrechtler recherchieren, dann wollen die bestimmte Sachen irgendwie finden, dann wollen die ein bestimmtes Rechercheergebnis haben. Und das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, dass es denen jemand liefert. Und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, okay, was möchten Steuerrechte eigentlich am Ende des Tages haben? Was macht dem das Leben leichter? Und bis jetzt fühlt es sich zumindest so an, als hätten wir da was gefunden, was da ein Problem löst, ja.
Und habt ihr euch selbst finanziert oder habt ihr ein Seed Investment? Habt ihr Business Angels oder hat dein Vater ein bisschen was reingetan, weil er an die Idee glaubt?
Ich glaube, mein Vater glaubt an die Idee, aber wir haben uns auf Exist beworben, also auf dieses Exist-Förderstipendium vom Bund.
Ja, das kenne ich.
So ganz genau, also für so universitätsnahe Forschungs- oder wie heißt denn das?
Aber hat es geklappt? Hat das
ja, ja, okay, das hat geklappt. Und dann kriegst du da irgendwie so ein bisschen, dann kriegst du monatlich Geld. Das reicht, glaube ich, für ein Münchner, also für Münchner Verhältnisse ist es nicht so viel. Hier ist es ein bisschen schwer mit dem Geld. In Leipzig oder so ist es sicher anders, da geht es besser. Und dann kriegst du noch eine Projektsumme. Und jetzt haben wir in letzter Zeit auch viel drüber geredet, wie wollen wir das eigentlich weitermachen. Und sind ziemlich Fans davon, so lange wie möglich zu bootstrappen, also das eigentlich irgendwie selbst zu finanzieren, weil das eine riesige Freiheit dahingehend gibt, dass du weiter mit den Nutzern eigentlich sprechen kannst und die ganze Zeit nur schauen kannst, wie du diesen Nutzerbedarf deckst und wie du irgendwie Recherche für Steuerberater verbesserst.
Ja.
Und dich wenig damit beschäftigen musst, zu Investoren zu gehen und zu sagen, so hier, das ist unsere mega coole Idee, gebt uns doch Geld und dann klapperst du die alle ab und dann machst du deine Pitch-Decks und dann machst du deine Data-Rooms für die und dann irgendwann bleibt der Nutzer so ein bisschen auf der Strecke. Und was ich immer am schönsten fand, ist, wenn man so sehr, sehr nutzerzentriert arbeiten kann, weil das auch so ein bisschen, glaube ich, eine Philosophie ist, wenn du für jemanden ein Problem wirklich löst, dann wird das Geld schon kommen. Irgendwie kommt es. Irgendjemand wird dafür zahlen, weil es einfach am Schluss wirklich was löst. Und da haben wir, glaube ich, zu viel Angst, wenn du so in dieses Finanzierung stark reingehst, dann überlegst du dir mächtige Stories und verkaufst sozusagen diese Story. Aber im schlimmsten Fall löst du dann tatsächlich gar nicht das Problem. Und das ist natürlich super schade.
Du lenkst einfach davon ab, ne? Und hast dann noch den, ja.
Ja, also dich selber und auch andere, ne? So du erzählst dann eben, ja, du könntest ein bestimmtes Problem lösen und du hast dann vielleicht auch Gespräche geführt und alles, aber vielleicht bist du diesen steinigen Weg nicht lang genug gegangen, weil dieses Bootstrappen ist natürlich super nervig, du hast keine Kohle, du musst Leute finden, du hast kein Netzwerk, aber sich da irgendwie durchzuwinden, macht einen, glaube ich, dann ein Stück weit stärker und lässt einen dann auch den nächsten Schritt einfacher gehen. Also dann, wenn es dann in die Skalierung geht oder ähnliches, dann brauchst du ja irgendwann Geld. Und wenn du dann schon ein Business Case bewiesen hast, das lieben die Leute natürlich.
Ja. Was mich noch interessiert ist, ihr macht ja Produkte für Steuerberater. Wie macht ihr das? Seid ihr auf Konferenzen, auf der Tax Arena? Ruft ihr die an? Oder läuft das nur bei Empfehlungen aktuell? Oder kommt es über LinkedIn? Wie macht ihr so die Akquise? Oder wie kommt ihr mit Steuerberatern ins Gespräch?
Ich glaube, wir können da noch viel, viel besser werden. Weil wir jetzt auf einer Messe auch waren, aber wie das jetzt eigentlich angefangen hat, ist, wir haben vor 5 Wochen angefangen auf LinkedIn einfach ein bisschen darüber zu schreiben, was wir machen, warum wir es machen, was wir spannend finden und das hat ganz gut Resonanz ausgelöst, also da sind Leute auf uns aufmerksam geworden, die ich dann wieder angeschrieben habe und dann ist man ins Gespräch gekommen und die haben dann anderen wieder davon erzählt. Gerade funktioniert es so. Ich glaube, wenn man irgendwann größer wird, muss man das nochmal anders angehen, sei es dann Performance-Marketing oder sei es irgendwie vermehrt auf Messen gehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Im Moment ist es aber wirklich auf Zuruf. Also die Leute werden auf uns aufmerksam und weil wir auch noch so klein sind, können wir gerade nicht, es würde uns gar nicht so viel bringen, wenn jetzt noch viel mehr kommen würden, sondern wir wollen jetzt erstmal mit denen zusammen dann das Produkt weiter verbessern und schauen, dass es gut wird. Aber hauptsächlich tatsächlich auf LinkedIn geschrieben, die Leute sind darauf aufmerksam geworden. Und dann ging es los, ja.
Ja, klar. Und jetzt sag mal, Claude kennt ja jeder, ChatGPT, es nutzen viele, geben da Sachen ein, aber da ist man ja nicht immer sicher, ob es 100% richtig ist, da gibt es Halluzinationen. Bis wie weit kann man aktuell diese KI-Systeme nutzen? Das würde mich mal interessieren. Und dann baut ihr ja wahrscheinlich da drauf und baut so einen Sicherheitslayer drauf oder so, da können wir dann im zweiten Teil nochmal drauf eingehen. Würde mich mal interessieren, wie du aktuell die Recherchen siehst, die die Leute machen und wie sicher die eigentlich sind.
Also ich höre kaum noch jemanden, der sagt, ChatGPT ist super gut. Da sind die Leute, glaube ich, ein bisschen kritischer, weil sie es als sehr blumig empfinden und sehr kreativ, sage ich jetzt mal. Claude ist, glaube ich, weniger kreativ und versteht besser, was so der Need vom Nutzer ist. Und bezüglich Steuerberater, die damit arbeiten, was ja immer schnell geschwungen wird, ist diese Compliance-Keule. Und das ist ja zum Teil, oder das ist zu einem großen Teil sehr richtig, dass man da drauf achtet. Gesetzliche Vorgaben zwingen schon den Steuerberater dazu, einfach da vorsichtig zu sein. Aber trotzdem sehe ich auch Steuerberater, die viel mit Claude arbeiten und dann eben darauf achten, was sie da eingeben und was nicht. und die auch sehr begeistert von den Ergebnissen sind. Ne? Die sagen, okay, das hilft mir wirklich im Alltag und die sind erstaunt darüber, wie gut es schon ist und was das alles kann. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von einem Steuerberater, der gesagt hat, er hat jetzt auch Claude und er muss jetzt erstmal, wie hat er das gesagt, er muss erstmal verdauen, wie gut es ist. Das war ihm nicht bewusst. Diese Systeme, ich glaube, für, ich sag mal, 80% des Arbeitsalltags reichen die aus. Und man muss aber auch sagen, die reichen nur aus, weil ein geschultes Auge da ja immer drauf schaut auf die Antwort. Also die, ohne den Steuerberater würde das nicht ausreichen. Mit dem Steuerberater gibt es eben diese unglaublich mächtige Kombo, dass er extrem Zeit spart und schnell beurteilen kann, ob die Arbeitsergebnisse gut sind. Und da merke ich jetzt auch bei der Gründung zum Beispiel, wenn ich Sachen recherchiere, ich benutze da auch Claude mit TextGraph zusammen und merke auch schon, wie mächtig das einfach ist und wie viel Zeit es sparen kann und wie schnell man auch mal auf dem Sofa irgendwie kurz übers Handy mit Claude dann was recherchiert.
Und was macht ihr jetzt anders? Wenn ihr sagt, 80% kann man schon machen, vielleicht nicht im Steuerrecht 80%, aber generell, was macht ein TextGraph jetzt sicherer oder anders oder besser benutzbar für Steuerberater? Wo ist da der Mehrwert?
Bei Claude kriegst du immer eine Antwort und oder bei jedem KI-agentischen System kriegst du eine Antwort und die klingt ja auch erstmal gut. Das ist ja immer das große Problem, dass sie sehr gut klingen und die zitieren ja dann auch Quellen, weil die wissen, okay, jemand, der eine steuerrechtliche Frage stellt, möchte mitunter wahrscheinlich Quellen haben, wo das steht. Und da tritt genau das Problem auf. Die wissen zum Beispiel, wie ein Large Language Model weiß, wie ein Aktenzeichen von einem Gericht aussieht, aber das ist sich nicht bewusst, dass dahinter auch wirklich ein Urteil stehen muss. Also kann es auch einfach ein Aktenzeichen erfinden, weil es denkt, okay, hinter so einer Aussage sollte eigentlich so ein Aktenzeichen stehen. Und das Problem kriegst du in diesen Systemen eigentlich nicht weg. Es ist unmöglich, dass du das wegbekommst. Da setzen wir an, wir sagen einmal, okay, Steuerrecht muss in diese Systeme kommen, weil die Systeme, die die Leute nutzen, da sollen sie auch steuerrechtlich arbeiten können. Also wenn der Steuerberater Claude nutzen möchte, dann möchten wir ihm ermöglichen, dass er es dort nutzen kann. Was viele ja machen, ist zum Beispiel Microsoft Copilot, ist dann schon oft compliant, irgendwie eingerichtet in den Kanzleien. Auch da, wenn die Microsoft Copilot nutzen, dann soll TextGraph in Microsoft Copilot funktionieren. Und was wir machen, ist, dass die...
Das heißt, ihr seid unabhängig von, ob es Copilot, ChatGPT, Claude ist, TextGraph, kann man auf alle LLMs aufsetzen?
Ja, unsere große Vision ist, dass man nicht mehr ein neues Interface baut. Wenn wir mit Leuten sprechen, hören wir eigentlich niemanden, der sagt, okay, ich möchte noch ein zehntes Inputfenster, wo ich auch meine Frage eingeben kann. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, die Bestand hat, sondern ich glaube, die Leute wählen ihre Systeme und wählen die aus gutem Grund. Und in den Systemen möchten sie bestimmte Dinge zum Funktionieren bringen. Und bei Steuerrechtlern ist es eben, dass die Recherche dort...
Das heißt, eine Kanzlei, die Copilot hat, kann Copilot weiter benutzen mit euch. Eine Kanzlei, die Claude benutzt, kann Claude weiter benutzen mit euch.
Genau, das ist der Ansatz. Also wir sind da nicht, wir sagen nicht, okay, ihr müsst jetzt dieses Interface benutzen.
Aber wahrscheinlich ist manchmal Claude besser und manchmal Copilot besser, was die Antworten angeht. Oder stellt TextGraph fest, dass, also stellt ihr mit TextGraph sicher, dass alle Systeme, die da drunter laufen...
Tatsächlich arbeiten wir gerade daran, dass die Replizierbarkeit über die Systeme hinweg gegeben ist.
Das ist quasi egal, was für ein Untersystem du hast, du hast die gleiche Output-Qualität.
Was TextGraph eigentlich macht, ist, wir nennen es KI-native Datenbank für Steuerrecht, ist dem System, zum Beispiel Claude oder Microsoft Copilot, die Option zu geben, in diese Datenbank reinzugehen und Recherche in TextGraph zu machen und eben nur in TextGraph. Also es kann dann nicht ins Internet und kann auch nicht irgendwie einfach andere Sachen noch irgendwo suchen, sondern es kann sozusagen in unserer kuratierten Fachdatenbank Recherchen betreiben. Und daraus baut es dann sozusagen Gutachten oder Antworten kann dann auch die Links zu diesen Quellen eben in den Antworten verwenden. Und erhöht dann das Vertrauen. Also der Steuerberater bekommt dann nicht mehr einfach eine Antwort oder die Steuerberaterin bekommt dann nicht mehr einfach eine Antwort, wo irgendwas runtergeschrieben ist, was super gut klingt, sondern da sind die Zitierungen, woher diese Aussagen kommen, die in der Antwort getroffen werden. Und diese Zitierungen können dann angeklickt werden, dann wird eben gleich die Quelle geöffnet. Und was wir sagen ist, was ich ja vorher schon gesagt habe, diese 80%, was wir bauen, sind die letzten 20%. Also der Steuerberater wird ein Problem haben auf diesen 80%, weil es dann irgendwann mal nervt, wenn er dann wieder merkt, okay, da wurde irgendwie ein Urteil erfunden oder die Quelle sagt es gar nicht. Und was wir bauen, ist sozusagen diese Möglichkeit, dass das KI-System da drin recherchieren kann, viel bessere Antworten gibt und auch sagen kann, woher es kommt und das einfach das Vertrauen für den Steuerberater erhöht.
Okay, aber das heißt, theoretisch kannst du immer noch die falschen Paragraphen auswählen, aber den Paragraphen gibt es zumindest. Ne? Die KI wird dir nicht jedes Mal die richtige Entscheidungsempfehlung geben.
Genau, das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die kann schon noch falsch liegen, so wie ein Experte im Steuerrecht auch falsch liegen kann. Also die kann schon irgendwo falsch entlanglaufen, aber was nicht mehr passieren kann, ist, dass sie einfach irgendwas erfindet und behauptet deswegen, also dass sie denkt, okay, ich gebe mal die Antwort und erfinde irgendwelche Quellen, damit ich diese Antwort auch als vertrauenswürdig irgendwie darstellen kann. Das funktioniert dann nicht mehr, weil sie eben immer diese Links dahinter setzt und der Steuerberater dann auch schnell gegenchecken kann, okay, wo steht es in der Quelle? Stimmt diese Quelle? Kann ich diese Quelle verwenden? Und da stellen wir einfach fest, dass das wie so das letzte Puzzleteil ist, dass jetzt gerade so sehr innovative Steuerberater, die sich mit neuen Technologien beschäftigen, gesucht haben. Also da werden die Leute jetzt einfach aufmerksam und sagen, Mensch, jetzt gibt es endlich was, was mir so dieses letzte Stückchen gibt, um einfach produktiv da drin arbeiten.
Und sind das dann die Steuerfachangestellten oder Steuerfachwirte oder die Steuerberater selber? Wer würde alle, benutzen das alle in der Unternehmung oder eher?
Wir stellen jetzt was Interessantes fest, das ist aber sehr speziell für den Steuerberater, Steuerberatungsmarkt. Sehr viele Steuerberatungen sind sehr kleine Unternehmen, durchschnittlich so 5 Mitarbeitende. Ja. Und der Entscheider in dieser oder die Entscheiderin in diesen Unternehmen ist immer eine Steuerberater oder ein Steuerberater und dann haben die Angestellten. Und was wir jetzt feststellen, ist, dass die Steuerberater die Recherche machen. Und deswegen auch am besten so dieses Problem spüren. Also wenn wir denen sagen, Mensch, wir lösen jetzt Recherche, Recherche geht jetzt endlich, dann werden die Entscheider in diesen Kanzleien werden aufmerksam, weil die sagen, okay, dieses Problem kann ich nicht ohne weiteres einfach an meine Mitarbeitenden abgeben, sondern es bleibt immer bei mir als Berufstitelträger. Und was wir jetzt feststellen, ist, dass es super viele Steuerberater und Steuerberaterinnen sind, die TaxGraph gerade benutzen. Und die dann sagen, ja Mensch, wenn es gut funktioniert, dann kann ich das ja auch an meine Mitarbeitenden weitergeben. Ja. Aber gerade sind es eher die Steuerberater und die nutzen das auch auf einem Niveau. Da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, ich operativ als Steuerberater war ich, glaube ich, vor 6, 7 Jahren, glaube ich, das letzte Mal tätig. Da muss ich sagen, die geben da Sachen ein, da wüsste ich gar nicht mehr, wo ich anfangen sollte zu suchen. Die haben super spitze Fälle. Super komplexe Fälle, super vielschichtig und super breit gestreut. Also die fragen alles Mögliche, dann ist es irgendwas Umsatzsteuer, das letzte verrückte Thema, das man sich vorstellen kann. Und dann ist es wieder irgendwo in der Einkommensteuer irgendwas und die arbeiten da auf einem Niveau, das ist super hoch. Das ist nicht mal die schnelle Frage zwischendrin, sondern manche von denen geben 1,5 Seiten lange Sachverhalte da ein und sagen so und jetzt löse. Also es ist verrückt, wie die es fordern und wir sagen immer, wenn TaxGraph diese Probleme lösen kann, also diese hochkomplexen, dann ist es für uns irgendwann mal ein leichtes, natürlich einfache Probleme zu lösen, ist dann nicht schwer.
Ja.
Aber so auf dem Benchmark irgendwie anzukommen, das ist dann interessant. Ne?
Ja, spannend. Und sag mal, wenn ein Kanzleienhaber dich anruft, wie lange dauert das? Können die in 5 Minuten Zugang haben und dann können sie ihre 1,5 Seiten da rein diktieren? Oder gibt es einen langen Onboarding-Prozess? Müsste das irgendwie eingestellt werden?
Nee, was uns immer wichtig ist, wenn wir Produkte bauen, Ludwig und ich, was wir gemacht haben, als wir so den USP da irgendwie aufgeschrieben haben, war ein Post-it, das weiß ich noch, Easy Onboarding und Integration, weil wir immer gesagt haben, okay, ein Produkt, wo jemand schnell ausprobieren kann, schnell reinfinden kann, schnell irgendwie für sich aktivieren kann und nicht irgendwie in langen Sales-Prozessen und sowas ist, das wird ein Produkt sein, wo die Leute einfach ausprobieren möchten und dann selber bemerken, ob es was für sie ist oder nicht. Und jetzt haben wir das so gebaut, dass in Claude zum Beispiel Da kannst du es in unter 3 Minuten aktivieren, da geht es schnell. Wenn du es in Microsoft Copilot zum Beispiel machen musst, hat Ludwig so eine ganz coole Anleitung geschrieben, dann brauchst du irgendwie vielleicht, ich würde schätzen, 15 Minuten.
Hm, krass, und dann sag mal, wie entwickelt sich das weiter? Ich meine, es hört sich ja schon so an, als könnte es tiefgreifende Probleme lösen. Was sind noch eure Challenges in den nächsten 2 Jahren? Musst du einfach noch mehr Wissen rein? Müsst ihr mehr Verlage anbinden? Oder wo ist so die Krux an der Sache, wo noch viel gemacht werden muss oder wo es sich hinentwickelt?
Eigentlich kommen wir beide aus einem sehr, also das ist ja ein super, ein krasses Nerd-Thema, wo wir herkommen, weil wir sagen, okay, was ist das beste steuerrechtliche, die beste steuerrechtliche Quelle, um eine bestimmte Aussage irgendwie zu stützen? Und da gibt es kaum Antworten drauf, weil da sind Steuerberater und Juristen wahrscheinlich ähnlich. Wenn gibt es auch diesen Witz über Juristen, wenn du 2 Juristen nach einer Meinung kriegst, 3 Meinungen irgendwie, ja, wenn du die fragst. Und da gibt es so super wenig über richtig oder falsch. Also was gut ist oder was schlecht ist, da gibt es keinen Benchmark, wo du dich dran orientieren kannst. Und ich glaube, wenn du jetzt 2 Jahre in die Zukunft schaust, wird das ein elementarer Punkt sein, dass du immer besser darin wirst, sagen zu können, was ist gut und was ist schlecht. Da gibt es gerade am Markt einfach nichts. Also niemand kann dir sagen, so gut ist die Lösung oder so schlecht ist die Lösung oder da macht sie Fehler. Sondern die Leute sagen dann, ja, es halluziniert. Und wir sagen jetzt zum Beispiel, okay, Halluzination, was bedeutet das? Was ist alles Halluzination im steuerrechtlichen Sinne? Weil wenn das Urteil genannt wird und ein Link dahinter liegt und du kannst es anklicken, dann ist es vielleicht immer noch nicht richtig zu der Aussage passend. Ist es dann noch halluziniert? Nein, die Quelle gibt es schon. Aber es hat den Inhalt nicht richtig verstanden, dann ist es falsch subsumiert, ja. Und da, ich glaube, da immer weiter reinzugehen, ist super wichtig, weil du dann überhaupt erst sagen kannst, wie du gute Produkte baust. Und das wird, glaube ich, auch der Punkt sein, wenn du besser wirst, beurteilen zu können, wie gut die Qualität ist, was es kann und was es nicht kann, wirst du auch immer stärker darin, das noch tiefer zu integrieren. Weil wenn jetzt alle von Workflows sprechen oder AI-Agenten, die haben ja alle immer das gleiche Problem. Am Schluss möchtest du sie nicht von der Leine lassen. Ne? Das ist dann doch unangenehm, wenn irgendwie Blödsinn passiert. Und deswegen muss man, glaube ich, immer mehr da reingehen, zu wissen, wo diese Produkte gut sind und was sie gerade noch nicht beherrschen.
Und wie sieht das dann in 5 Jahren aus? Jetzt haben Großkanzleien ja oft eigene Fachgebiete, wo sie Experten auf jeden verschiedenen Themen haben. Kann das dann kleinere Kanzleien enablen in 5 Jahren? Viele fachtiefe Bereiche selber abwickeln zu können, weil sie halt einfach dadurch, dass sie TextGraph oder Claude nutzen, einfach die Informationen in der Art und Weise kriegen, wie sie richtig sind? Oder braucht man immer noch den Experten? Also den Experten braucht man am Ende wahrscheinlich immer noch, aber man kann das natürlich wahrscheinlich viel geringer halten, ne? Was so die...
Da glaube ich zu 100% dran. Also so ganz große Kanzleikonstrukte zeichnen sich ja immer durch so eine sehr klassische Hierarchie aus. Da gibt es die Partnerschaft von Partnern und dann gibt es die Zwischenstufen, weiß ich gar nicht alle, aber dann hast du die Associates unten, die sozusagen viel operative Arbeit wegarbeiten. Und dieses Modell wird, ich glaube, das funktioniert so nicht mehr. Und was ich jetzt auch ganz stark beobachte, gerade so Steuerberaterinnen und Steuerberater, die so in den letzten 3 Jahren irgendwann gegründet haben, ich finde, da sehe ich es am meisten, die sagen sich nicht mehr, okay, wie wächst meine Kanzlei irgendwie über Personal, wen brauche ich jetzt als erstes oder ähnliches, sondern die überlegen sich, okay, wie sollen die Prozesse in meiner Kanzlei laufen, wo kann ich Automatisierung oder KI oder was auch immer einsetzen, um weiter zu wachsen, ohne dass ich Personal aufbaue. Also es sind super kleine Entitäten. Und ich glaube, in 5 Jahren wird es viel mehr sowas geben, so diese Ein-Mann-Kanzlei oder Ein-Frau-Kanzlei oder vielleicht noch einen Mitarbeitenden. Aber du wirst sehr kleine, ich glaube, es wird sehr kleine Unternehmen geben, die extrem breit arbeiten können, weil du diese Expertenrolle, glaube ich, brauchst, aber weil du auch schneller Experte werden kannst in einem bestimmten Level. Weil der Steuerberater... Die Steuerberaterin, die lernen ja eine Systematik. Wie arbeite ich mich schnell in ein neues Thema ein? Und wenn dir was den Zugang dazu deutlich schneller macht, in ein bestimmtes Thema einzutauchen und du diese Systematik in deinem Kopf hast, wie du dich in ein neues Gebiet einarbeitest, dann glaube ich, kannst du ein breites Beratungsfeld mit einer kleinen Kanzlei eigentlich abdecken. Und da sehe ich in der Zukunft, wie gesagt, bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die so in den letzten 3 Jahren gegründet haben, da finde ich, sehen wir das in den Gesprächen ganz arg. Es sind alles Leute, die, wir haben die gefragt, ja und, wann kommt da der erste Mitarbeitende? Und die sagen dir original so, ja, ich möchte erstmal die Prozesse für mich aufsetzen. Und ich möchte erstmal schauen, wie das eigentlich wirklich vom Prozess klar gedacht ist. Und das ist für mich eine ganz andere Denke. Das ist ja wirklich eine unternehmerische Denke.
Obwohl du natürlich auch wahrscheinlich mit denen viel Kontakt hast, die schon technisch affiner sind, die fortschrittlicher sind. Es wird wahrscheinlich noch viele andere geben, mit denen ihr noch nicht in Kontakt seid. Aber klar, die Tendenz wird auf jeden Fall dahin gehen. Das sind wahrscheinlich die, die sich auch behaupten werden, weil sie halt einfach kostengünstiger arbeiten können, weil sie das alles schneller alleine hinbekommen. Ne? Man sagt ja irgendwann ist es soweit, dass es ein Personen, ein Milliardenunternehmen gibt, weil einfach die KI und die Agenten den Rest übernehmen können.
Je steiler die Aussage, desto schwerer wird die für mich selber dann zu glauben. Also die eine Person mit dem 1-Milliarden-Unternehmen finde ich dann, das finde ich selber irgendwie eine super verrückte Vorstellung, aber das in die Richtung wird es gehen. Also, und das sind, wie gesagt, das sind Leute, die jetzt irgendwo in der Kanzleigründung erst sind. Klar gibt es viele Alte, das Durchschnittsalter wurde letztens bei mir unter einem...
Ich glaube 55 oder 60 oder so.
Ja, das wurde unter einem LinkedIn-Post von mir, da habe ich was Falsches behauptet. Das wurde dann korrigiert von einem Steuerberater, der gesagt hat, der Berufsstand ist aber noch nicht so alt.
Ich glaube, die DATEV-Lizenzen haben, sind über 60 oder so, weil das ja oft auch die Eigentümer sind. Aber Steuerberater selber waren irgendwie über 50 oder so im Durchschnitt. Ich weiß nicht genau.
Das ist irgendwo bei, ich meine bei 53 oder so. Und da wird es sicher sehr viele geben, die den Schritt nicht mehr machen, die auch sagen, okay, ich arbeite jetzt noch irgendwie 7, 8 Jahre, das ziehe ich noch durch. Aber die nachkommen, und du schaust ja schon immer in den Markt, okay, wie verändert sich der Markt auch über die Generationen und alles. Es geht ja gar nicht darum, alle jetzt abzuholen, sondern es geht ja darum, okay, was werden die Leute, die nachkommen, eigentlich haben, brauchen. Und da spürt man das total. Die sind super vorsichtig, okay, möchte ich jetzt einfach wachsen mit irgendwie unklaren Prozessen und dann habe ich eigentlich mehr Arbeit einfach mit Delegieren, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das eigentlich abgearbeitet werden soll in meiner Kanzlei. Die sind da viel unternehmerischer und sagen, okay, ich muss mir Gedanken über die Prozesse machen, das klar dokumentieren für mich selber, vielleicht kann ich das mit Automatisierung machen, vielleicht muss ich da gar nicht personell wachsen. Super, also das finde ich super interessant, dass die Leute da eigentlich enabled werden, länger wirklich so selbstständig zu bleiben, so ganz für sich.
Ja, ich meine, da geht ja auch diese automatische Buchhaltung hin, ne? Dass die FIBO automatisiert wird, die E-Rechnung kommt. Wie siehst du denn so da die gesamte Branche aus? Wie glaubst du, da ist der Ausblick, wie sich das verändert? Braucht man überhaupt noch Steuerfachangestellte? Wie wird sich das alles entwickeln? Man sagt ja oft Junior-Positionen fallen weg, weil ja zum Beispiel die Recherchetätigkeiten von TaxGraph übernommen werden.
Also die Junior-Positionen, das ist interessant, weil ich glaube, in der Steuerberatung sind die Junior-Positionen anders. Also die haben ein breiteres Tätigkeitsfeld. So Associates in großen Kanzleien, die jetzt irgendwo im Juristischen arbeiten, da ist es oft ein bisschen, also da wird wirklich viel Recherche betrieben. Ich glaube, da ist es noch schwerer. In der Steuerbranche, glaube ich, nicht ganz so schwer. Aber ich glaube jetzt, gerade Buchhaltung finde ich ein super Beispiel. Ich habe einen Steuerberater, der sagt, ja, Buchhaltung würde ihm eigentlich kaum noch, also das ist nicht das, wo seine Kanzlei dran scheitert. Und das ist auch ein Ein-Mann-Unternehmen. Und der sagt, das funktioniert einfach mit Automatisierung. Wenn ich gut den Mandanten erkläre, wie ich diese Daten brauche und die Mandanten diese Daten mir so geben, dann ist das kein Aufwand mehr für mich. Buchhaltung ist nicht mehr das, was mir irgendwie einen 8-Stunden-Tag verursacht. Was ich glaube, ist, dass solche Leute woanders sehr gut aufgehoben sind. Also jemand, der jetzt zum Beispiel in der Buchhaltung arbeitet, ist aus meiner Sicht ist ihm auch angeraten, auch sich ins Technologische reinzubewegen. Weil dort werden, so inhaltliches Know-how wird dort immer gebraucht. Das ist super wichtig. Also das habe ich jetzt bei Steuerbot damals festgestellt, das stellen wir jetzt bei TaxGraph fest. So die wirklich interessanten Sachen passieren immer auf der Grenze zwischen Inhalt und Technologie. Jetzt nicht nur in der Technologie. Ein Entwickler allein wird dir keine gute Buchhaltungssoftware bauen. Und ein Entwickler allein wird auch kein gutes Rechercheprodukt wahrscheinlich bauen.
Das heißt, diese Schnittstelle zwischen Fachwissen und Tech wird einfach immer wichtiger, jetzt auch in der Steuerberatung. Das hat sich ja in anderen Industrien auch schon gezeigt.
Glaube ich absolut. Also ich glaube, da ist einfach, da ergibt sich ein riesiges Feld und ich glaube, die Leute in der Steuerberatung sind da zum Teil vielleicht ein bisschen vorsichtig. Aber da wird es sich hinbewegen und da wird es super spannende Aufgaben geben.
Und was müssen die können? Müssen die gut im Prompting sein? Müssen die Schnittstellen verstehen? Müssen die in irgendeiner Weise andere Tech-Fähigkeiten haben? Oder was sind überhaupt Tech-Fähigkeiten, wo sich Leute jetzt darauf vorbereiten sollen, die vielleicht gerade Techs studieren, aber das technische Know-how noch nicht richtig haben? Wie könnten sich die da weiterbilden oder schon mal vorbereiten auf den Wandel?
Nicht zu sagen, ich kann irgendwas nicht oder das verstehe ich nicht oder ich habe ja was ganz anderes gelernt. Ich glaube, das ist nicht das, was in Zukunft wichtig ist, so sich darauf zu berufen, was man gelernt hat, sondern zu sagen, okay, ich habe was gelernt und das ist sehr, sehr wichtig und andere Leute haben andere Dinge gelernt und in der Kombination können wir zusammen coole Sachen bauen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Kompetenz, Neugierde und sich mit Dingen beschäftigen, einfach ausprobieren. Und nicht so eine Angst haben. Ich glaube, das ist das, also man braucht keine Angst haben, glaube ich. So, man scheitert eigentlich an nichts so richtig. Man kann
Das
das
heißt,
alles
wenn man Claude
ausprobieren.
in den Nachrichten liest, einfach mal nachgucken, was ist das, sich anmelden, ausprobieren. Wie bist denn du damals ich meine, wann hast denn du mit KI angefangen? ChatGPT kam ja, ich weiß gar nicht mehr wann, ein paar Jahre her raus. Bist du sofort draufgesprungen oder kanntest du schon vorher?
Ich bin selber super kritisch bei so Sachen eigentlich. Ich weiß noch, mir hat ein Freund hat mir ChatGPT gezeigt und ich war so, ja, okay, ist ja eine nette Spielerei, aber was genau ist der Use Case davon? Ich habe das dann auch eine ganze Weile nicht benutzt, damals beruflich auch, weil ich eben wusste, ich habe meinen Job bei Beck habe ich angefangen, weil ChatGPT halluziniert hat. Das war der Grund. Ich habe bei der Arbeit ChatGPT benutzt, weil ich eine Quelle nicht gefunden habe. Also daraus ist jetzt eigentlich auch TextGraph entstanden.
Weil das ist krass, oder? Wenn du überlegst, ChatGPT hat angefangen, du warst nicht der erste Power-User. Ich hätte jetzt angenommen, du wärst schon kurz vor ChatGPT angefangen, wie schnell man sich dann doch da reinarbeiten kann. Jetzt hast du ein Unternehmen gegründet, KI-basiert. Das ist schon wirklich beeindruckend, ne? Wie man dann, wenn man diese Neugier hat, die du beschreibst, dann auch einfach schnell aktiv werden kann.
Absolut, ich glaube auch dieses, ich glaube, der Zug ist auch nicht abgefahren, weil viele Leute, also mir geht es selber so, ich gehe irgendwie in LinkedIn rein und dann sehe ich irgendwie, dass 50 Leute Open Claw jetzt benutzen und ich frage mich, sollte ich Open Claw benutzen? Und so, wenn ich Open Claw benutzen muss, dann werde ich das noch hinbekommen. Das rennt ja nicht weg. Das werde ich, also man ist da nicht komplett abgehängt. Ich glaube, nur so ein bisschen am Ball zu bleiben und sich damit zu beschäftigen, macht auch einfach Spaß, aber man sollte es so machen, dass es einem Spaß macht und nicht aus der Angst heraus, dass man was verpasst. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei TextGraph, würde ich sagen, haben jetzt zum ersten Mal einen Use Case gefunden, wo wir sagen, vielleicht würde sich OpenClaw anbieten. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig. Es gibt viele Leute, die denken, okay, wir brauchen jetzt KI oder wir müssen da irgendwas mit KI machen. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, gerade in solchen Phasen, ist die Reflexion, was brauche ich eigentlich? Also, welche Probleme habe ich im Alltag? Und wenn meine Probleme zum Beispiel Fluktuation ist, ja, mir gehen die Mitarbeitenden weg. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist KI nicht das Problem, sondern dass ich irgendwas vielleicht in meiner Kanzleistruktur oder Kultur nicht gut gemanagt habe. Aber sich wirklich zu sagen, okay, was brauche ich eigentlich und was sind die Lösungen dafür? Das muss ja gar nicht immer KI sein. Das ist jetzt ein Hype, klar, aber da scheitert es, glaube ich, nicht dran. Und man kommt da rein. Also da bin ich mir sicher. Und für mich ist es so ein eher dominomäßig, ne? Also man stellt irgendwie was fest, dann arbeitet man da dran, dann findet man irgendwie das nächste Problem. Wenn ich jetzt auf TextGraph schaue und wo ich herkomme, ist genau das, ChatGPT hat halluziniert. Ich bin zu Beck gegangen, weil ich dachte, diese Daten dort und da ein Chatprodukt, dann halluziniert es nicht mehr. Dann habe ich gemerkt, Halluzinationen sind ganz verquere Probleme, die da vielleicht auch gar nicht so richtig gelöst werden können auf Anhieb. Und daraus ist TextGraph entstanden. Das ist alles eine riesige Dominostraße, die halt irgendwann mal angetippt wird. Ich glaube, das ist nie verschlossen.
Ja, aber super Beispiel mit OpenClaw. Ich kann mich auch erinnern, ein paar Kollegen von mir alle kamen mit diesen Mac Mini-Tüten aus dem App Store. Die waren Wochen später immer noch nicht ausgepackt, aber alle mal auf den Hype aufspringen. Ne?
Ja, das ist eben die Sache, ne? Ich dachte dann auch so, okay, jetzt für Apple ist es gut, das ist ja immer die Sache.
Wahrscheinlich von Apple auch gesteuert, was da jeder macht.
Du kennst ja, also es gibt doch diesen Spruch so, wenn der Goldrausch ausbricht, verkauf Schaufeln. Ja. Ne, so für Apple ist das gigantisch, also Open Claw auf Mac Mini laufen lassen. Genial so, die Dinger sind ausverkauft, Mac Mini gibt's nicht mehr, läuft überall Open Claw drauf. Und wahrscheinlich werden sich, nachdem Open Claw irgendwie mal 2 Nächte durchgelaufen ist, viele Leute fragen, okay, aber was mache ich jetzt eigentlich damit? So, mich nervt dieser Mitarbeitende, der jetzt 24-7 da vor sich hin arbeitet eigentlich, ja, weil ich gar nicht genau weiß, was ich ihm als Aufgabe geben soll.
Ja. Warten wir mal auf die LinkedIn-Kommentare, was die Leute schreiben, was sie jetzt alle schon gemacht haben. Und
ja, ich bin gespannt. Also das wäre doch ganz cool, vielleicht in die LinkedIn-Kommentare reinschreiben, was man da so, wo man ein Problem hatte, dann kam Open Claw, man hat es verwendet und das Problem war weg. Das würde mich mal interessieren. Das fände ich super interessant.
Ja, perfekt. Gucken wir mal. Und genau, wir sind, glaube ich, am Ende. Wir machen jetzt nochmal die Lightning Round. Das sind ja die Fragen, die wir jedem Teilnehmer stellen, dass wir da nochmal gucken, was du dazu sagst. Das eine, die erste Frage ist über das deutsche Steuerrecht. Jetzt bist du ja natürlich gerade Steuerberater auf Pause, aber hast du trotzdem irgendeinen Paragraphen, irgendwas im Steuerrecht in Deutschland, was du ändern würdest, mit einem, wenn du schnipsen könntest und sagen könntest, das braucht man nicht mehr oder das ist verändert?
Es gibt jetzt was, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen wird es gerade ausprobiert oder in Hessen, das weiß ich gar nicht. Wie so eine Veranlagung von Finanzamtsseite. Das gibt es in Österreich schon ganz lang. Wenn du keine Steuererklärung abgibst, aber dir eigentlich eine Erstattung zusteht, dass das automatisiert veranlagt wird. Ich meine, irgendwie so geht dieses Prinzip. Finde ich eine super coole Idee.
Ja.
Dass du einfach dein Geld, was du zu viel eingezahlt hast, rausbekommst.
Dann zweite Frage, irgendein Podcast, Buch, Newsletter, irgendwas, was du aktuell liest, was du unseren Hörern empfehlen kannst?
Ich höre eigentlich gar keine Podcasts, aber ich höre sehr gerne den Podcast, Was bisher geschah. Ist ein Geschichtspodcast, weil ich immer wieder interessant finde, was man so aus der Geschichte alles ableiten kann. Also was schon mal passiert ist oder was es auch für verrückte Strategen in der Geschichte gab und so. Das finde ich gigantisch guten Podcast, Geschichtspodcast, ja.
Okay, cool. Dann noch die Toolfrage. Hast du irgendein cooles Tool? Muss nicht KI sein, was du privat, was du bei der Unternehmung nutzt, was dir die Arbeit erleichtert, was du empfehlen kannst?
TextGraph benutze ich gerade selber, weil wir in der Gründung sind von GbR, GmbH und so weiter. Und sonst würde ich sagen, Claude erleichtert mir das Leben und mit den Anbindungen finde ich ganz cool, dass du es dann an Gmail anbinden kannst und an deinen Google-Kalender und sowas. Das finde ich ganz interessant. Ich habe es noch bis zu Cowork durchprobiert, dass du dann irgendwie so Agenten hast, die dir morgens dein Briefing schreiben. Ist aber auch wie so ein, da streitest du dich dann auch irgendwann mit deinem Agenten, warum er das Briefing nicht richtig aufgearbeitet hat. Und da merkt man dann auch wieder, okay, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu viel am Designen von meinem Prozess, dann meist lieber wieder ein bisschen klassischer. Aber Claude, finde ich, einfach hilft mir im Alltag, ja.
Na, cool. Dann hatten wir noch die Frage nach dem Lebensmotto oder Zitat. Irgendwas, was dich antreibt, irgendwas, wenn du jetzt den Geschichtspodcast gehört hast. Gibt es ja immer viele Zitate aus der Vergangenheit. Irgendwas, was dir da in den Sinn kommt?
Das ist gar kein Motto. Ich glaube, wie ich versuche, das alles anzugehen, ist, immer wenn ich selber verunsichert bin oder so, einfach zu sagen, okay, jetzt oder so, der einzige Ausweg ist nach vorne, ne? Also weitermachen, irgendwie weiterschauen, dass es irgendwie läuft, vielleicht den nächsten kleinen Erfolg feiern oder einfach, dass es immer weitergeht. Ich weiß nicht, so ein richtiges Motto ist es nicht.
Ja, aber nee, verstehe ich. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber da stand dann, wenn du unsicher bist oder Unsicherheit hast, dann trainiere, ja, weil wenn du irgendwas nicht kannst, wie zum Beispiel präsentieren, was auch immer, dann mach's halt 10-mal, irgendwann kannst du es, weil jeder fängt halt so an, dass es nicht kann. Ne?
Ja, jetzt fällt mir doch noch was ein. Es gibt so aus der Psychologie zu Entscheidungen, zu schweren Entscheidungen, so Studien, wo es darum ging, wenn sich in deinem Leben was verändern soll, entscheidest du dich für die Veränderung oder entscheidest du dich dafür, wie es war? Und das waren, glaube ich, so Glücksforscher, die herausgefunden haben, okay, die Leute, die sich für die Veränderung entschieden haben, waren danach zufriedener. Und das finde ich super inspirierend. Immer bei so Entscheidungen, wo es mir schwerfällt, okay, was ist die eigentlich irgendwie die Veränderung bringen würde? Und da immer diesen Mut für Veränderung zu haben, das fand ich, als ich darüber gelesen habe, fand ich super inspirierend und versuche ich auch oft bei so schweren Entscheidungen mir irgendwie wieder in den Kopf zu rufen. Meistens lohnt es sich für die Veränderung zu entscheiden.
Ja, das ist doch schön. Und dann letzte Frage, Tim, privat, Urlaub, wo spannst du aus? Fährst du überhaupt in Urlaub? Wenn du jetzt an dein Startup denkst, aber was sind so Lieblingsländer, wo du mal warst, wo du mal hin möchtest?
Ich fahre jetzt nach Norditalien, da finde ich es auch immer schön. Also Norditalien ist sehr schön, sonst mag ich Kanada. Und ich würde mal gerne nach Japan. Aber wenn ich jetzt so direkt irgendwo hinfahren müsste, Norditalien, denke ich.
Gardasee oder Lago Maggiore?
Ich finde Ligurien richtig schön. Ligurien finde ich so richtig, richtig toll. Und jetzt, demnächst gehe ich tatsächlich auf die Biennale in Venedig. Da freue ich mich schon drauf.
Okay, cool. Super, Tim. Hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.